Hallo, mein Name ist Stefan Hanf.
Hallo, mein Name ist Stefan Reichmann.
Das ist die Audioversion von dem Haldern-Pop-Radio namens Liedgut. Diese Radiosendung kann man sich jeden ersten Donnerstag im Monat bei unseren Freunden bei 674 FM anhören mit Musik oder auch kurz danach zu finden über unsere Website www.haldernpop.de. Das heißt, es gibt keine Musik, sondern nur, ja Stefan, was gibt es nur?
Geschichten. Irgendwie am Anfang, wir wissen nicht, was es gibt.
Das Haldern-Pop Festivalradio. Im Audiostream auf 674.fm. Live.
Hallo, mein Name ist Stefan Hanf und ich befinde mich wieder im Haldern-Pop-Haus zusammen mit Stefan Reichmann. Hallo Stefan.
Hallo Stefan.
Stefan, als ich reingekommen bin heute, direkt schräg unter mir befindet sich eine Tafel, ganz klassisch, Kreide drauf. Schreibt. Und im letzten Monat waren ja nicht so viele Veranstaltungen in der Haldern-Pop-Bar, aber ich war überrascht von der großen Anzahl von Konzerten, die bald anstehen. Es dauert noch ein bisschen, aber bald kommt einiges. Und eine Veranstaltung, die sofort in mein Auge gesprungen ist, ist die sogenannte Saalsause. Jetzt musst du mal am Anfang der Sendung kurz erklären, was es damit auf sich hat.
Ja, viele wissen das nicht mehr, so wie auch viele nicht mehr wissen, wie alles anfing, obwohl wir uns langweilen oder manchmal denken, wir langweilen, wenn wir die Geschichte erzählen. Aber das haben wir ja länger nicht mehr gemacht. Und die Saalsause ist eine von diesen Dingen, wo wir erstmals im Jugendheim, oben in so unserem Jugendheim, auf dem Parkettboden eine Party gefeiert haben und wir mussten alles mit Teppich auslegen. Und dann haben wir diesen Teppich ausgelegt, weil wir dem Pfarrgemeinderat, den wir überzeugen mussten, dass dieser Boden, dieser Parkettboden, der war gerade renoviert worden, nicht beschädigen sollten. Und dann haben wir so eine Aktion gemacht und haben Teppich im Dorf gesammelt und haben die dann Samstagmittags eingesammelt und haben dann Mittag Jugendheim ausgelegt. Konnten dann aber eine Anlage reinbringen, Licht, jede Menge Licht, mussten dann richtig rumtricksen, haben dann unten die Sicherung ausgetrickst, weil wir eigentlich viel mehr Strom brauchten, als erlaubt war. Weil damals war Licht ja noch, gab es die ganzen LED-Sachen noch nicht. Und dann hatten wir die Teppiche, dann hatten wir das Licht und die Tonanlage und dann haben wir Platten aufgelegt. Hansi und ich, ein Freund von mir. Und da kamen wirklich 550 Leute und da haben wir zum ersten Mal auch Karten gedruckt, Eintrittskarten mit so einem kleinen Charisma. Männchen drauf, das kennen die Leute noch von den Genesis-Platten. Das war halt unsere Zeit, Genesis, und wir wurden getrieben von dieser Musik und die wollten wir da auch spielen. Da war auch zum ersten Mal ausverkauft. Da lief die Suppe die Wände runter, das Kondenswasser. Und aus der heutigen Perspektive würde man auch sagen, ein Wahnsinn, 550 Leute in diesem Gebäude, weil man eigentlich auch einkalkuliert hat, die Leute auf den Fluren standen, auf der Treppe und die Balustrade der Treppe ist gar nicht hoch genug, dass da nie was passiert ist. Es ist eigentlich wirklich ganz großes Glück, müsste man aus der heutigen Sicht nochmal sagen. Dass die auch alle drinnen geraucht haben, drinnen Bier getrunken haben. Und war eine irre Zeit. Deswegen. Und das machen wir jetzt wieder, aber nicht auf der Basis der Party und dem Teppich. Das machen wir jetzt mit Live-Musik, weil wir die Fröhling-Geschichte im letzten Jahr auch im Jugendheim gemacht haben. Machen wir jetzt mit der Saalsause. Drei Bands laden wir am 22. April ein. Und das ist eigentlich ganz schön, weil an dem Morgen geht es ja schon los mit dem Record Store Day. Das heißt also, da machen wir die Bar auf, dann ist der Plattenladen auf, dann werden Tische rausgerückt. April könnte das Wetter schon okay sein. Lehnen wir uns ein bisschen auf den Markt aus und dann machen wir so ein bisschen, das wird so ein fluffiger Tag, glaube ich, so ein Kommen und Gehen und dann bauen wir mittags dann schön im Jugendheim auf und dann werden abends die Bands da spielen. Dann kostet auch Eintritt und danach gehen wir alle wieder, ziehen wir wahrscheinlich wieder hier in die Bar, um eine Party zu feiern mit, wenn es denn sich ergibt, mit den Musikern und den Gästen und den Leuten, die dann einfach so nach dem Fußballspiel hier vorbeikommen oder die Reste von dem Record Store Day oder wie auch immer. Also wieder so öfter ist, dann werden die Dinge zusammengeschoben, die Reste, die noch da sind, dann wird geguckt, ob das Feuer nochmal angeht oder nicht.
Das ist ja jetzt das zweite Mal, dass im Jugendheim so eine Veranstaltung stattfindet. Du hast vorhin schon Fröhling erwähnt, jetzt unter dem anderen Namen Saalsause. Ist das denn schon der spirituelle Nachfolger von Rock im Saal?
So ein bisschen gefühlt schon, weil wir haben ja lange darüber diskutiert, welcher Name soll das kriegen? Soll das jetzt Rock im Saal heißen? Sause oder Rock oder keine Ahnung. Und dann haben wir halt diese Saalsause nur aufgegriffen, also die Anfang der 80er hier im Saal stattgefunden hat, ein paar Jahre. Das war so, das lief dann auch ein paar Jahre parallel. Im Winter war das ja immer so, November, Dezember. Wie es parallel lief, auch im Sommer die Festivals und dann diese Saalsause. Und daraus ist ja eigentlich dann irgendwann auch Rock im Saal entstanden, hatte ich den Eindruck zumindest, dass sich dann wieder die jüngere Generation formiert hat und dann Rock im Saal ins Leben gerufen hat. Wir haben ja im Prinzip nur mit den Bands ausgeholfen. Und das war ja auch immer, das war so deren Ding und das war ja auch eine Sache, die wir haben uns ja gegenseitig unterstützt. Und das ist ja damals im Jugendheim gewesen und dann ist es gewandert, dann war es irgendwann im Sägewerk. Wir hatten ja in den 90er Jahren das Sägewerk. Und da war ja so ein verrückter Country-Schuppen eigentlich geplant als Country-Schuppen, die auch nichts anderes machen wollten als Country-Musik. Aber nach einem Monat kam dann der an, der mich vorher weggeschickt hatte, macht da nichts, da kommt nur Country-Musik rein, geh mir weg mit dem ganzen anderen Kram. Und dann irgendwann hat er sich kleinlaut gemeldet, gesagt, ja, wir könnten doch mal drüber reden, weil irgendwie kriegte er dann doch mit der Strategie der Deutschen Bahn und der Nähe des Ruhrgebiets und der Qualität der Country-Musik sein Ding nicht voll. Und dann haben wir angefangen, da auch Konzerte zu machen. Aber wir haben es ja auch nicht immer voll gekriegt. Wir haben auch Konzerte erlebt, wo, ich sag mal, kann sich vorstellen, ein Laden, wo 1200 Leute reinpassen und da kommen dann 29, das sieht ganz merkwürdig aus. Aber wir haben trotzdem auch Wahnsinns-Sachen da gemacht. Wir haben auch da nochmal Bob Geldof gemacht, die Silencers, die Hooters, die Jeremy Dees mehrmals, Selig, Nationalgalerie und Gamm und wen auch immer, Bobo in Bad Wudenhaus und natürlich auch Sachen ausprobiert. Also das war schon so richtig mit einer Empore, mit einer richtigen Bühne, mit einer Theke, mit allem Zick und Zack. Das war schon mit viel Liebe umgebaut, der gute Mann, der das gemacht hat. Der hatte damals ein Patent, weil er irgendwie einen Staubsauger mit einem Rasenmäher gekreuzt hat. Der konnte so Tartanbahnen und so Stadien mit einer gewissen Beschichtung, mit einer Bodenbeschichtung, die konnte der, hatte der Maschinen ein Patent drauf für so Reinigungsmaschinen. Und damit hat er viel Geld verdient. Und dann hat er daraus aus diesem alten Sägewerk gekauft und hat daraus einen Country-Schuppen gemacht.
Hat sich nicht lange gehalten, glaube ich. Oder?
Nee, als Country-Schuppen, glaube ich, nur ganz kurz, ja. Also dann wurde das vermischt mit anderen Veranstaltungen. Dann fanden auch andere Sachen statt. Aber grundsätzlich hat es dann irgendwann auch gar nicht mehr gehalten. Dann hat es irgendwie so ein Konsortium von drei jüngeren Leuten übernommen. Die kamen aus Wesel, meine ich. Red Horse war der Anfang. Dann hieß es irgendwann Sägewerk. Und danach hieß es dann, ging es nochmal einen anderen Besitzer. Dann hieß es, glaube ich, Oxygen. Und dann haben wir, das Letzte, was wir noch gemacht haben, waren die Twilight Singers mit Greg Dulli. Und kurz danach ist das Ding abgebrannt.
Und jetzt gibt es ja eigentlich auch gar nicht mehr so viele Alternativen.
Ja, aber The Pferd ist ja noch. Das können wir ja sagen, ja. Weil The Pferd haben wir ja damals so wüste Pressekonferenzen gemacht. Und wenn man sich das heute noch anguckt, dann Shoutout Louds, die haben einfach nur zur Pressekonferenz gespielt. Da gab es dann Spargel und dann haben wir uns da mit ein paar hundert Leuten verloren in dem großen Saal und haben einen fulminanten Abend erlebt. Ich meine, das war ja irre. Die Gilmords haben da mal gespielt bei der Pressekonferenz. Eine meiner Lieblingsbands aus England. Das war alles, eigentlich war das auch so ein kleiner, ich meine, das,
wenn wieso ich darüber nachdenke, so ein Fiebertraum. Ich habe davon noch nie gehört. Wieso habt ihr das überhaupt gemacht?
Eine Pressekonferenz, ja, weil wir das gut fanden, weil wir so, weil wir, im Prinzip ist das ja so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe zum Beispiel als Kind, habe ich immer die Spaziergänge im November geliebt, weil ich dann schon anfing, Tannenzweige einzusammeln. Und diesen Geruch von Tannen hatte ich schon auf meinem Zimmer im November. Das war alles so der Vorfreude auf Weihnachten geschuldet. Dann, wenn ich Linolschnitte gemacht habe, dann habe ich ständig Tannen gemacht, die voll mit Schnee waren. Und Schneeflocken und so ein Kram. Das war für mich alles so die Vorfreude auf diese Zeit, also auf diese Weihnachtszeit. Und als Erwachsene haben wir das dann vielleicht ein bisschen cooler empfunden, aber dann haben wir Pressekonferenzen gemacht, wo wir Journalisten eingeladen haben und wo wir unsere Pläne erzählt haben und haben dann da kleine Festivals gemacht und haben Bands abgegriffen bei Tourneen. Die waren ja, teilweise hatten wir auch Ideen zu Tourneen, wie zum Beispiel Lonnie Dee und Patrick Watson und wir hatten ja Soko mal hier in der Bar. Soko, die Dame, die Französin, die Schauspielerin. Alquileur. Dann haben wir auch damals eine 7-Inch-Single gemacht. Die erste 7-Inch-Single, die als Vinyl jemals dem Rolling Stone beigelegt worden ist. Da war, glaube ich, Lonnie Dee drauf und da war, ich meine, Soko drauf und White Rabbits. Die haben ja auch mal gespielt. White Rabbits mit zwei Schlagzeugern aus den USA. Das war total irre. Das hat Mords Spaß gemacht. Das war natürlich alles so Unternehmen, wie auch die Tour mit dem Spiegelzelt, wo natürlich, wo ich sag mal, jeder Betriebswirt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. Aber das haben wir dann gemacht, weil wir uns einfach so auf den Sommer gefreut haben, weil wir so überzeugt waren, dass wir hier mal bekannt geben müssen, dass das alles ganz gut wird und dass wir uns wahnsinnig freuen. Also wir haben unserer grenzenlosen Freude Ausdruck verliehen. Das war so das Thema.
Wenn ich jetzt kritisch nachfrage, könnte man auch sagen, das waren die fetten Jahre, die jetzt vorbei sind?
Nee, das waren eigentlich auch nicht die fetten Jahre. Das heißt, wir mussten da auch sehr haushalten und ich würde mal sagen, die lustvollen Jahre. Das war, ich sag mal, Assai mit Toiletten.
Das war schon damals nicht nur PR-mäßig, sondern glaube ich auch für die ganze Musikbranche eine andere Zeit. Pressekonferenz mit über 100 Teilnehmern, wo dann noch Bands nur für die Pressekonferenz spielen, ist
ja,
glaube ich.
Ja, natürlich, wir müssen die Kirche mal im Dorf lassen, auch wiederum, das waren natürlich keine 100 Journalisten. Es ging ja darum, dass wir unsere Geschichte auch so toll fanden, dass wir natürlich dachten, wir müssen jetzt mal ein richtig Feuerchen machen, also ein großes Feuer, ein popmusikalisches. Und wir fanden natürlich den Saal auch gut und da konnten wir natürlich auch ganz gut zeigen, weil das urhallender Ort gewesen, der Saal der Pferd, da wurde gestorben, da wurde geheiratet, da war die Kommunion, da war ja alles. Und da haben wir dann Konzerte gemacht. Und wenn man das jetzt mal so zurückspazierend betrachtet und du beguckst dir diese Dinge, die wir da alle so in dieser Zeit gemacht haben, ob in den 90ern oder auch in den frühen 2000ern, war alles komplett irrational und alles einer großen Freude entsprungen. Und da hat man eben nicht immer den Taschenrechner ausgepackt und genau überlegt, aber schon immer ein Gefühl dafür gehabt, nicht zu viel zu machen. Aber wurde ja auch viel überredet. Die Künstler, die wir hier hatten, das waren ja auch keine Superstars zu dem Zeitpunkt. Und die hatten ja genau ähnlich Freude an den ganzen Geschichten. Ich weiß nicht, bei den Gilmots hatte der eine sich irgendwie verletzt, dann musste, was sie war ja auch immer ganz günstig. Wir kannten dann einen Arzt, dann sind wir da hingefahren, haben einen Kaffee getrunken, dann wurde er kurz untersucht. Dann kriegte der sein Knie verbunden und dann konnte am Spielen. So Sachen sind ja auch passiert. Das waren immer so Schnittstellen, wo man sich wunderbar mit dem Dorf verweben konnte und wo man ganz plötzlich Dinge gefragt waren, die man vorher nicht so kannte. Und insofern war, glaube ich, für unsere Entwicklung, für diese ganze Reise, dieser ganze Wahnsinn auch irgendwie ganz gut. Ob jetzt die Geschichten im Sägewerk, damals unter Red Horse, dann diese Tourneen, die wir da gemacht haben 2006, dieser Wahnsinn kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft, wo sich Deutschland gerade sortierte, sind wir mit dem Spiegelzelt rumgereist. Das war auch ein totaler Wahnsinn. Und dann diese Pressekonferenzen bei Fährt, so, weil wir da auch das Spargelessen verbinden konnten und dann haben wir diese Musiker da gehabt, diese Journalisten und haben dann, weil wir auch immer so Inhalte vermitteln wollten, weil wir da irgendwie wieder eine kleine Geschichte hatten, die wir ganz gut fanden und dann haben wir die Sachen einfach, ich fand nur, wir haben sie halt gemacht und irgendwie möchte ich das gar nicht missen, weil wenn man da manchmal, die wird nur manchmal bewusst, was das alles war.
Ich glaube, das war auch vor der Bar zeitlich.
Das oder? War alles vor der Bar, genau.
Vielleicht eigentlich ist das vielleicht dann durch die Bar, weil in der Bar hast du das ja jetzt eigentlich ein ganzes Jahr lang.
Durch die Bar hat das natürlich die ganzen externen Aktivitäten entzerrt. Und mit der Bar wissen wir ja auch, dass wir genug zu tun haben von Januar bis Dezember. Das ist ja auch meine These, warum ich ja denke, warum in Berlin für mich ein Festival keinen Sinn macht, weil Berlin von Januar bis Dezember ein Festival ist. Und ich finde, dass bei uns diese Bar die Möglichkeit, also jetzt letzten Samstag fand ich fantastisch, da waren Leute, die immer zum Festival kommen, aus Hamburg, Osnabrück, Münster, wo sie alle herkamen, die sich auch mit Leuten aus dem Dorf, mit dem Dirk, Andrea und mit der Kirsten angefreundet haben, die haben sich hier verabredet, weil die das früher im Winter immer gemacht haben, wenn Rock im Saal war. Und dann kamen die in der Halle und haben sich ihr Hotelzimmer genommen, sind dann mittags in die Popper, Karten spielen und sind dann zu Rock im Saal gegangen. Und da Rock im Saal ja nicht mehr ist im Januar, haben die sich jetzt verabredet, komm, wir kommen trotzdem, gehen abends in die Popper. Haben die gefragt, ob sie Musik machen dürfen dann, ob sie ein paar Tische haben können und haben sie gemacht. Und das war ein fantastischer Abend, die haben alle Mordspaß gehabt. Und vorher wurde noch Fußball geguckt, langweiliges 1-1, Frankfurt gegen Bayern, aber irgendwie waren dann die Fußballleute noch da, dann kamen die Leute dann irgendwie essen im Doppelhaller vorher und dann füllte sich diese Bar und es war richtig gute Laune im Laden und dann spielten die ihre Musik und das alles an und dann irgendwann geht man auch, aber die haben alle richtig Spaß gehabt, war super, fand ich. Also das sind so Momente, wo ich die Bar immer, dann wird es halt so Spelunk und dann wird es richtig gut.
Die Frage ist natürlich, wieso dann Saalsause nicht in der Bar, würde sich dann auch anbieten.
Die Idee, die wir hatten, dass da oben dieser Raum eigentlich auch mal ein bisschen mehr ausprobieren wollen, dass ein Raum zur Wirkung kommen kann, weil er jetzt beim Festival ja auch wieder zurückkommen wird, das Jugendheim wird beim Festival auch wieder eine Rolle spielen, dass wir da die Bühne mal anders konzipieren können. Also das heißt, dass wir da ein schwarzes Smalltown aufhängen, vorne die Bühne, Schlagzeug, also alles so, wie es erwartbar ist, sondern versuchen, ohne großen Aufwand eine andere Inszenierung, eine andere Zugänglichkeit des Publikums zum Live-Act zu haben. Das wollen wir ein bisschen ausprobieren. Und wir kriegen halt auch mit, dass viele Künstler halt irgendwie auch durch die Frühling-Tour das Interesse, auch Spielplätze im Rahmen des Festivals oder in der Bar zu kriegen, das reißt nicht ab, das ist richtig gut. Und dann möchte man natürlich auch diese erhöhte Nachfrage irgendwie mit einer gewissen Originalität bedienen. Das Gleiche gilt ja auch für Carlton.
Wann gehen die Tickets in den Vorverkauf?
Ich hoffe nächste Woche.
Line-up?
Ich hoffe nächste Woche.
Es heißt ja nicht Rock im Saal, es heißt Saalsause, das heißt...
Nee, das ist Quatsch, da kann alles passieren. Man soll sich von dem Namen nicht irritieren lassen. Saalsause ist ja damals auch eigentlich eine Party gewesen. Auf den ersten Tickets, habe ich ja gerade gesagt, war dieses kleine Charisma-Mannequin, weil ja auch ein Indiz dafür war, dass wir damals so Genesis getrieben waren und dass so diese große Geste, diese Götterdämmerung und so immer so unser Thema war. Und dann irgendwann kam U2 und dann kamen all die Dinge durchs Dorf getrieben und die wurden dann da auch immer in dem Saal verdaut. Unsere Jugend haben wir da verdaut.
Aber das ist ja eigentlich das, was der Saal jetzt nicht mehr ist.
Jetzt der Saal ist aber immer noch der gleiche, aber der Saal ist natürlich, genau, jetzt können wir zeigen, was wir in den 40 Jahren gelernt haben, weil irgendwann sind wir mit Platten angefangen, aber wir haben dann die Live-Musik entdeckt, weil sie natürlich realer ist oder wie auch immer und wir lieben diese Live-Musik. Und deswegen werden wir jetzt diese Saalsauce mit Live-Musik bestücken. Damals hatten wir noch nicht die Expertise, die Möglichkeit und keine Ahnung, jetzt machen wir das mit Live-Musik, genau.
War das damals eigentlich so, dass es mehrere Gruppierungen gab, nicht nur aus Halland vielleicht, sondern aus ganzen Kreis Kleve oder Region Niederrhein, die was Ähnliches gemacht haben wie ihr?
Das kann sein. Also es gab ja in den ländlichen Räumen eher immer diese fahrenden Disco-Teams und so. Das fanden wir alle nicht so gut. Wir wollten ja was Eigenes haben. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass so Separierung des Mainstreams nicht in anderen Regionen auch existiert. Aber dafür bin ich ja jetzt nicht ständig da durch die Gegend gefahren. Also wir hatten ja auch gewisse Diskotheken auf anderen Rheinseite, die wir bevorzugt haben. Ob der Schuppen in Uedem, die immer tolle Musik hatten. Dass man auch ab und zu natürlich nach Finnen gefahren ist. Es gab so Hinterhöfe, so alte Gasthöfe, die so an einem Deich lagen. Da kann ich mich an einen erinnern. Da war so ein Saal, wo die Schützen gefeiert haben. Ich fand, das hatte immer so eine gewisse Aura. Das fand ich immer ganz gut. Da fanden auch Konzerte statt. Ich kann mich nur an eine Band erinnern. Gas hießen die, aus Goch zum Beispiel. Die habe ich da mal gesehen. Und in diesen Milieus tourten wir ja auch rum. Weil, ich sag mal, die Saalsause war einmal im Jahr. Ne? Da war ja noch genug Platz für die anderen da. Aber es gab auch so einen Saal in Keken. Den gab es auch. Es gab dann noch so einen Laden in, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, in Geldern. Und ob Dinge haben ihre Zeit und dann werden sie nicht mehr durchblutet, dann sterben sie ab. Aber jetzt haben wir die Popper, ne? Das ist ganz gut. Wie lange die hier auch existieren wird, das können wir ja auch nicht so sagen. Ne? Wir sind ja froh, dass wir in diesem Jahr 40 Jahre unser Festival zelebrieren können. Dann ist das schon irgendwie auch schon nicht schlecht. Aber ist natürlich ein Fliegenschiss gegen 2000 Jahre katholische Kirche.
Der Punkt ist halt der, Kultur auf dem Land verschwindet. All diese Lokalitäten, die du beschrieben hast, die existieren alle nicht mehr. Und es kommt nichts mehr nach.
Diese Gaststätten, die früher auch an den Straßen lagen, wo die Leute von der Arbeit kamen und nochmal ein Bier getrunken haben und so. Die Welt hat sich da schon verändert.
Woran liegt es deiner Meinung nach denn, dass keiner, der vielleicht auch jung oder mitteljung oder wie auch immer, ein Patent hat für Handys? Wieso macht er nicht eine Kneipe auf für Elektromusik? Oder es muss ja nicht immer Country sein. Wieso kommt da nichts mehr nach? Im ländlichen Raum.
Ja, im Prinzip muss man ja das von hinten mal aufzäumen, das Pferd, und sagen, warum haben die Leute nicht mehr diese Sehnsucht, diese Träume zu realisieren? Oder haben die überhaupt noch diese Träume? Das ist ja die Frage. Also das hier mit dem Red Horse war ein Traum, der da offensichtlich wurde. Oder natürlich auch die Partys da bei Wienemann oder auch Finden, das waren ja Leute, die sich zusammengetan haben, die einfach Dinge, die mussten ja fegen, die mussten schrubben, die mussten lange aufbleiben, die mussten ja auch viele unerträgliche Momente in Kauf nehmen, damit sie endlich hinter ihre Platte auflegen können, um zu sehen, wie die Leute dann tanzen. Also man bürstet sich ja da auch nicht auch weg. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja auch nicht immer alles so einfach. Und warum die Dinge nicht mehr so gemacht werden, keine Ahnung, weil man vielleicht Bier noch nicht digital zapfen kann. Das sind ja alles Momente. Vielleicht werden die jetzt ihre Renaissance erfahren, wo wir merken, dass wir für mal ganz viele Sachen den Menschen gar nicht mehr für brauchen. Aber warum das alles so ist? Ich meine, wir waren doch letzte Woche in Eschwege. Ne? Du kommst in so eine Kleinstadt, irgendwo hinter Kassel, der Harz nicht weit, glaube ich, der Osten auch nicht. Wunderschöne Stadt, wenn du reinfährst. Weißt du, viele Fachwerkhäuser, alles pittoresk, Fluss, die Werra. Und dann treffen wir uns da in diesem E-Werk, dann eine Infrastruktur mit einer Mediengesellschaft, da ist alles drin, das ist alles super. Die haben da mehrere Gästehäuser, das heißt also übernachtungstechnisch eine Infrastruktur, da träumst du von. Aber trotzdem, diese Inhalte, die die da haben, also diese Infrastruktur auch zu bespielen, brauchst du ein Publikum, brauchst du natürlich Menschen, brauchst du junge Leute, brauchst du alte Leute, brauchst du eine relativ homogene Gesellschaft, die daran auch teilnimmt. Und wenn du da eine größere Kapazität hast, wenn wir jetzt hier unten, also ich bin ja ganz oft an Orten und Punkten, wo ich immer drei Kreuzzeichen mache und mich glücklich schätze, dass die Bar so klein ist. Weil diese Größe der Bar lässt ja zu, eigentliche Scheitern immer weiter rauszuzögern. Weil irgendwie, wenn hier 30 bis 50, 80 Leute kommen, ist das großartig. Für die Band, für uns, also dann mitten im Ort, das ist wunderbar. Wenn in einer Kapazität von 500 Leuten mit einer extrem guten Technik alles vorbereitet, also wo du denkst, du bist hier in Köln oder so, da kommen aber dann auf einmal nur 60 Leute, dann sieht das erbärmlich aus. Dann ist das auf einmal schrecklich. Dann stehst du auf dieser großen Bühne, die zwar perfekt ist, mit einem perfekten Backstage-Bereich, aber dann ist alles perfekt, nur fehlen die Leute. Und diese Balance ist nicht da. Und das kehrt sich dann zum Negativen. Dann werden die Leute frustig, obwohl alles da ist. Aber die haben da in Eschwege zum Glück ja einmal im Jahr ein super erfolgreiches Festival. Das ist jetzt nicht unsere musikalische Richtung, aber muss es ja auch nicht sein. Aber es ist wahnsinnig erfolgreich. Und da kommen dann 20.000, 25.000 Leute. Und dann kann ich mir richtig gut vorstellen, wie diese Stadt, diese Sehnsucht in sich trägt, diesen Moment kaum abwarten zu können, wenn all dieses Fachwerk mit Leben erfüllt wird. Weil du siehst auch, das hat auch so ein Dönröschen-Moment, das Ganze. Und dann alles ist auf einmal lebendig und so. Und ich glaube, das ist ein großer Moment. Und die können ihre Kulturorte da auch nur aufrechterhalten. Mit Kabarett und mit Comedy sind ja die Nagelstudios der Kulturszene. Du weißt, dass ich mich immer über diese Läden, mit diesen Backsteinbauten, ehemalig ehrlicher Schweiß, Röhren geschweißt. Und dann irgendwann sind es Kulturpaläste mit Beton eingezogen, mit Prosecco und dem ganzen Kram. Und dann stehen die da und dann gehst auf Toilette im Pissoir und dann siehst du auf einmal so eine digitale Werbung, Dieter Nuhr. Weißt du, so, dann denke ich, das ist auch totale Kapitulation. Weißt du, und dann, da kommt dann eine gewisse Klientel, die dann ihren Espresso und ihren Prosecco trinken und dann so ihre Dosis Moral und ich weiß, wie es geht, ich weiß, was richtig und was falsch ist, das reicht mir, dann gehen die wieder nach Hause. Ich finde so Läden schrecklich. Aber gut. Aber dann ist dem, die können die nicht anders bespielen. Die müssen dann machen. Um den Laden nicht untergehen zu lassen. Also gut, lange Rede, kurzer Sinn, will das gar nicht bewerten. Aber dann komme ich hier wieder an und sehe diese Bar und sehe immer die gleichen Schurken hier teilweise an normalen Tagen rumsitzen und dann bin ich sehr dankbar. Den Leuten gegenüber, die regelmäßig kommen, dankbar, dass die Nachbarn dann akzeptieren, dass der Laden so klein ist und dass wir damals, ich weiß noch genau, dass die erste Idee war, ey, wir können hier keine Konzerte machen, es ist viel zu klein. Ja, dann machen wir nur ganz bisschen, so ein bisschen akustisch. Und jetzt wissen wir haben auch andere Festivals erlebt, Schaufensterkonzerte in Island, in den kleinsten Schemmen, damals am Eurosonic, im Spiegel gab es oben einen Ort und unten, etwa ein, wenn du da Schlagzeuger warst, dann warst du schon gerädert, bis du dein Ding aufgebaut hattest, um dann die Treppen da hochzuschleppen, kleine windige Wege und deswegen kam mir auch dieser Begriff Trommeltragen letztens beim Eurosonic in den Kopf und dachte, hier werden keine Trommeln mehr getragen, das ist, die Infrastruktur hat alles geplättet. Das ist so wie in den 50er, 60er Jahren die Flurbereinigung. Wir haben gedacht, wir machen uns das Leben erträglicher und einfacher und das Gegenteil ist eingetreten. Irgendwann erzählen wir dem Leben, wie es funktioniert, aber irgendwann kommt das Leben und sagt uns, wie es funktioniert. Dann haut das Leben einfach ab. Verzieht sich irgendwo hin, keine Ahnung, wird zur Schnecke. Und das sind so kleine Momente, wo du dann siehst, okay, wunderbar, aber das hat ja auch mit einer Begrenztheit zu tun, sich zu verlieben in so einer Begrenztheit. Und das ist klein und das reicht und das ist... Ich will jetzt nicht von Demut reden, aber so eine Genügsamkeit und dann freut man sich wieder. Du siehst vorher einen Palast, aber die Leute können sich nicht ausmalen, wie schwierig das manchmal ist, diese Orte zu füllen. Würde uns ja auch passieren, wenn wir regelmäßig ein Venue von 350 oder 500 Leute ausfüllen müssten, das wäre ein Drama.